Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Jeden ersten Samstag im Monat nehmen wir euch mit hinter die Kulissen unserer Redaktion, wo wir einen Einblick in die Geschichten hinter den Geschichten geben, die wir auf unserer Seite Tag für Tag veröffentlichen. Eine Reise auf die Metaebene des journalistischen Maschinenraums, wenn man so will. Und auch wenn wir diesen Podcast heute an einem schönen sonnigen Sommertag Ende Juli aufnehmen, führt uns die Reise in dieser Ausgabe heute erstmal direkt auf den Friedhof. Heute geht es nämlich um Ideen, die wir begraben mussten, bevor sie das Licht der Welt erblickt haben. Es geht um spannende Geschichten, die nicht funktioniert haben. Großartige Artikel, die nie erschienen sind. Aufwendige Recherchen, die in einer Sackgasse endeten. Und es geht darum, wie wir hier damit umgehen. Denn auch das ist Teil unserer redaktionellen Arbeit. Wir sprechen hier bei unserem Hintergrundpodcast Off the Record ja normalerweise über Geschichten, die besonders erfolgreich waren, weil sie eine Debatte ausgelöst haben, weil sie Dinge öffentlich gemacht haben, die vorher unbekannt waren, weil sie einen besonders interessanten Dreh haben oder einfach nur von besonderem öffentlichen Interesse waren. Doch mindestens genauso häufig müssen wir Artikelideen einstampfen. Das ist journalistischer Alltag, über den öffentlich nicht so häufig gesprochen wird. Heute eben schon. Ich bin Ingo Dachwitz, Redakteur bei Netzpolitik.org und ich freue mich, dass ich heute die Kolleginnen Anna Biselli und Daniel Laufer an meiner Seite habe. Die zwei sind nämlich echte Experten im Begraben von, das ist vielleicht eine schlechte Vorstellung, aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Über das eigene Scheitern zu sprechen ist ja gar nicht so einfach. Lieber Daniel, liebe Anna, sehr cool, dass ihr dabei seid.
Hallo Ingo.
Bevor wir starten, will ich vielleicht noch einmal explizit machen, warum wir das eigentlich machen. Als Journalistin erfüllen wir ja eine besondere gesellschaftliche Funktion. Wir schaffen Öffentlichkeit für Dinge. Wir können Probleme sichtbar machen oder sie totschweigen. Wir ordnen Vorgänge ein und wollen helfen, die Welt zu verstehen. Das bedeutet, dass wir die Diskurse unserer Gesellschaft mitprägen und letztlich auch, wie wir alle die Welt wahrnehmen. Gatekeeper nennt man diese Rolle in der Kommunikationswissenschaft. Journalistinnen entscheiden, wer und was publiziert wird, wer Zugang zur Öffentlichkeit bekommt und welches Ereignis zur Nachricht wird. Und auch wenn diese Rolle dank der Demokratisierung der Öffentlichkeit durch das Internet nicht mehr alleine ausüben und auch wenn wir jetzt besser kontrolliert werden darin, das ist eine ganze Menge Macht. Und mit dieser wollen wir eben verantwortungsvoll umgehen. Das ist ja auch insgesamt so ein bisschen die Idee dieses Podcast-Formats Off the Record. Wir machen eben nachvollziehbar, wie wir bei Netzpolitik eigentlich arbeiten. Und dazu gehört nun mal auch das Scheitern. Und neben diesem hehren Anspruch ist das Ganze hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam. Denn man macht sich ja von außen wahrscheinlich überhaupt keine Vorstellung davon, woran Geschichten alles scheitern können. Schön, dass ihr mitmacht, ihr beiden, Anna und Daniel. Vielleicht fangen wir einfach mal direkt mit einer ersten Geschichte an. Daniel, wie ist das bei dir? Du arbeitest ja eher im investigativen Bereich, weniger im tagesaktuellen News-Business. Unter anderem hast du gerade eine Debatte um Gesichtserkennungstechnologien losgetreten, weil du mit einem Kollegen zusammen eine Firma beleuchtet hast, die diese Risikotechnologie für jedermann angeboten hat. Wie ihr die Spur entdeckt habt, die zu der Geschichte geführt hat, das kann man ja in der vorigen Folge unseres Podcasts nachhören. Aber das ist eben eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass solche Spuren dann auch wirklich zu einer Geschichte führen, oder?
Ja, ich glaube, ganz häufig ist es so, dass man speziell in dem Bereich, wo eben Recherche im Vordergrund steht, am Anfang eben erstmal so eine so ein Detail hat, das man interessant findet und dem dann nachgeht, weil eben die Geschichte nicht immer gleich gewissermaßen offen da liegt und dann deswegen auch nicht zwingend klar ist, wohin das Ganze dann eigentlich führen wird. Und dann hat man so eine Anfangsspur, so einen Anfangsverdacht, kann man sagen, und dem geht man nach. Und manchmal ist das sehr zeitintensiv. Und mitunter stellt man dann fest, dass es am Ende eben nicht die Geschichte wird, die man erwartet hat. Manchmal auch einfach, dass überhaupt nichts da ist, was man dann letztendlich berichten kann, weil es nicht interessant ist, weil es keine Bedeutung hat oder so. Häufig sind das, glaube ich, dann auch einfach gewisse, ja, Irrtümer oder Designfehler bei der Recherche, die man zu Beginn gemacht hat. Und dennoch kommt man nicht so ganz drum rum, weil es ist ja selten so, dass die Geschichte gleich da liegt, dass man gleich komplett absehen kann, was letztendlich draus wird. Und so wird dann auch manches wieder begraben.
Aha, das ist ja aber spannend. Du würdest sagen, das liegt dann oft schon in der Art und Weise, wie man selber die Recherche anfängt, ja? Also Wir haben ja gedacht, wir suchen heute auch mal vielleicht nach ein paar unterschiedlichen Gründen, warum Recherchen scheitern können. Du würdest sagen, ein Grund kann auch darin liegen, dass man selber die Recherche falsch angegangen ist, ja?
Ich glaube, dass man sich häufig zu Beginn nicht ganz im Klaren drüber ist, was man mindestens erreichen muss, damit man die Zeit, die man da rein investiert, nachher letztendlich auch in irgendeiner Form rechtfertigen kann, um das mal so auszudrücken. Also, dass man zu Beginn einfach nur eine ganz, ganz grobe Idee hat, aber keine vernünftige Vorstellung, ob man das nachher auch wirklich umsetzen kann und was da letztendlich bei rumkommen könnte. Und dass man deswegen dann in einer Sackgasse landet, weil man astronomische Vorstellungen hat oder so, die nicht umsetzbar sind, sowas in der Art, und dementsprechend einfach nicht ans Ziel kommt, weil es überhaupt kein Ziel gibt, das definiert wurde.
Ja, ich finde ganz oft, wenn man Dinge spannend findet, dann vergisst man so ein bisschen auch, sich so seine Rechercheziele zu stecken. Das heißt, man sollte ja idealerweise, hat man vielleicht eine These, was denn irgendwie hinter einer Sache stecken könnte, oder man hat zumindest eine Frage, die irgendwie konkret genug ist, um sie dann auch beantworten zu können. Aber manchmal ist es eben dann so, dass man, nur wenn man was interessant findet, dann anfängt zu recherchieren und dann verliert man sich so in einem Klein-Klein, und wenn man am Ende drauf guckt, merkt man, naja, jetzt habe ich vielleicht irgendein Detail rausgefunden, aber außer jemand, der das jetzt irgendwie ganz, ganz speziell wissen will, und nur weil ich mich damit jetzt irgendwie 3 Wochen beschäftigt habe, ist es eigentlich überhaupt nicht interessant oder gar nichts Neues, und es beantwortet auch eben keine Fragen. Und ich finde, da verrennt man sich eben oft, weil man, wenn man von einem Thema erstmal überzeugt ist, ohne genau zu wissen, was eigentlich das Thema oder die Frage ist, verliert man so den Überblick dafür, was denn für quasi auch andere interessant ist, weil wir schreiben ja letztlich nicht für uns. Ich meine, es ist zwar großartig, dass man quasi damit, dass man neugierig ist und sich Fragen irgendwie beantworten kann, davon irgendwie leben kann, aber wir schreiben ja auch primär für die Menschen, die das lesen, und wenn das dann wirklich gar nicht mehr relevant ist, dann ist es eben schwierig, auch eine Recherche abzuschließen, und an so einen Punkt kommt man schon öfter.
Das klingt so, als hättest du ein konkretes Beispiel im Kopf, anhand dessen du das jetzt erzählst.
Ja, es gibt irgendwie ein ganz schönes Beispiel, das ich irgendwie vor Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, mal zusammen mit einem damaligen Praktikanten eben anrecherchiert habe. Da ging es um ja einen mehr oder weniger dubiosen Verein, und wir hatten so das Gefühl, dass die da krumme Dinge tun. Das heißt, wir hatten irgendwie so ein ungutes Gefühl und sind dann auch quasi rausgefahren, haben dann irgendwie den Briefkasten gefunden, wo dann auch ganz viele andere Briefkastenfirmen waren, haben dann irgendwie hinterher recherchiert und irgendwie geguckt, wer ist das eigentlich, was wollen die, was machen die denn sonst so, und dann kam halt immer wieder so dieser Verdacht auf, ja, das ist irgendwie, kann irgendwie nicht ganz in Ordnung sein, was die da machen.
Das war ein Verein, der, sagen wir mal, Dienstleistungen im Cyberbereich anbietet, ne? So, wenn man es mal umschreiben will.
Ja, wenn man es so umschreiben will, genau, das war so ein Verein, und wir hatten so das Gefühl, das ist irgend so eine Betrugsmasche, so, das war so unser diffuses Gefühl, und irgendwie, wir hatten sogar damals diese These, und eigentlich hat auch vieles darauf hingedeutet, aber am Ende hat man gemerkt, naja, wir kriegen das jetzt irgendwie nicht wirklich so bewiesen, dass es wirklich, ne, felsenfest ist. Und aber die viel wichtigere Sache war auch, die kannte niemand und das interessiert auch niemanden so richtig. Und ich hatte heute dann eben anlässlich des Podcasts geguckt, ob dieser Verein denn noch existiert oder diese Gruppe. Und die sind tatsächlich einfach von der Bildfläche komplett verschwunden. Das heißt, die haben auch, soweit man das sieht, überhaupt keinen Schaden anrichten können, selbst wenn sie eben damals, ne, betrügerische Absichten gehabt hätten. Und da war eben dann schon so die Konsequenz zu sagen, okay, wir haben da jetzt viel Arbeit reingesteckt, wir haben da irgendwie ziemlich viel recherchiert, aber das können wir einfach nicht bringen, und das interessiert auch dann einfach, glaube ich, niemanden mehr, und es steht gar nicht im Verhältnis irgendwie dazu, was wir gerade tun, und wir begraben das jetzt mal. Aber trotzdem lernt man ja einiges dabei. Das heißt, irgendwie sowohl über, ne, wie recherchiert man, auch wann lässt man so eine Story vielleicht einfach dann sterben.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gab es dann irgendwie einen konkreten Moment, in dem du oder in dem ihr dann gesagt habt, okay, jetzt, wir müssen loslassen, weil es wird nichts mehr? Also etwas, so eine Geschichte sterben zu lassen, ist ja ein Prozess, der sich durchaus auch lange hinziehen kann, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Gab es da so einen Moment?
Wir haben sogar angefangen, es aufzuschreiben tatsächlich. Also wir waren sogar an dem Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, okay, wir haben jetzt genug Kram zusammen, um es aufzuschreiben. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so ein Großteil dessen, was wir gerade aufschreiben, ist so eigentlich der Weg, den wir gegangen sind, um das rauszufinden. Das heißt, es war eher so eine Recherche-Wegbeschreibung und die Sache an sich ist gar nicht so, ja, die ist gar nicht so, dass man sie quasi für sich alleine stehen lassen könnte. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, dann ist es wirklich einfach nicht genug und dann macht man es jetzt nicht.
Kannst du beziffern, wie viel Zeit ihr damit verbracht habt und ob das dann auch ein Faktor war, dass ihr irgendwann man kommt ja manchmal dann in so ein, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit rein investiert, jetzt will ich es auch noch irgendwie zum Abschluss bringen. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, gar nicht so richtig, da wir das ja irgendwie zu zweit gemacht haben, aber ich denke mal, da sind schon irgendwie so jeweils 3-4 Tage von uns reingeflossen, also schon nicht wenig Zeit. Na, bei der Geschichte fand ich selber gar nicht so schlimm, weil es dann wirklich, glaube ich, einfach besser war, sie zu begraben. Ich glaube, es gibt so andere Geschichten, denen trauert man dann so ein bisschen hinterher, wo die Gründe aber dann auch andere sind, wo es dann eben nicht daran liegt, dass eine Story zu wenig hergibt, sondern dass man einfach auf Hindernisse stößt, die machen, dass man das nicht oder zumindest noch nicht auf unbestimmte Zeit aufschreiben kann. Also es gibt ja auch ganz oft die Situation, dass man nicht mal an sich selber scheitert oder an einem falschen Ansatz, sondern dann daran, dass man keine Gesprächspartner findet oder keine Menschen, die öffentlich über irgendwas reden wollen oder eben auch keine Informationen findet oder ganz profan, dass eine Informationsfreiheitsanfrage einfach zu teuer wäre und man das Dokument noch sonst nicht im Briefkasten gefunden hat. Das heißt, es gibt ja irgendwie oft Geschichten, wo einem dann auch wirklich was dran liegt und wo man sich ärgert, dass man sie nicht zu Ende aufschreiben kann und zu Ende erzählen und zu Ende recherchieren kann.
Ja, oder es gibt die Informationen einfach nicht. Ich hatte zum Beispiel mal Informationsfreiheitsfragen Anfragen beim Bundesverkehrsministerium laufen, die vor einigen Jahren eine politische Initiative für die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten laufen hatten. Und das ist so eine Idee, die es von Bitkom und Industrieverbänden irgendwie relativ stark gepusht wurde. Und die dann vom Verkehrsministerium aufgegriffen wurde. Und ich wollte irgendwie nachvollziehen, okay, was ist eigentlich der Prozess gewesen im Ministerium? Und da bin ich irgendwann quasi an diese Mauer gestoßen. Es ist einfach nicht veraktet worden dann an der Stelle und nicht dokumentiert worden, warum letztendlich, was der Prozess war im Ministerium, dass die dazu eine Studie in Auftrag gegeben haben und so weiter, sondern das kam dann einfach so quasi. Und das Ministerium konnte dann quasi selber nicht mehr nachvollziehen, warum es diese Initiative gestartet hat für die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten. Daniel, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
Also ich habe eigentlich ja gar keine Geschichten, die ich nicht geschrieben habe. Ich habe nur Geschichten, die ich noch nicht geschrieben habe, weil ich es immer wahnsinnig schwer finde, dann irgendwann loszulassen davon. Wenn man es dann letztendlich tut, ist es natürlich ein sehr befreiendes Gefühl, wie so ein Klotz am Bein, den man dann los ist. Aber es kommt sehr selten so weit. Und ich habe vor einem Jahr ungefähr mich auseinandergesetzt mit einem finanziellen Unterstützer eines rechtsradikalen YouTubers. Und zwar hatte diese Person, dieser Unterstützer, nennen wir ihn jetzt einfach mal Unterstützer, wie auch immer, den Namen nennen wir jetzt nicht. Diese Person hat bei Twitter damit angegeben, eine große Zahl von YouTuberInnen finanziell zu unterstützen, aber speziell diesen einen rechtsradikalen YouTuber. Und da war auch irgendwie ganz viel Prahlerei dabei. Also diese Person hat sich sehr gefallen in dieser Rolle als vermeintlicher Finanzier von dem, was andere Leute als Netzwerk bezeichnet haben. Sie hat sich dann selbst ironisch als den Alfred Hugenberg dieses Netzwerks, dieser Szene bezeichnet. Alfred Hugenberg, das war jemand, der im Dritten Reich damals einen Rüstungskonzern hatte, der jede Menge Medien finanziert hat und dementsprechend großen Einfluss nehmen konnte auf antisemitische Nazi-Propaganda.
Und der auch in der Weimarer Republik sozusagen die Nazis mit herbeigeschrieben hat, mit an die Macht geschrieben hat.
Genau, und für ihn war das einfach so ein großer Witz. er hat es immer so ein bisschen als ironisches Schutzschild behandelt, aber letztendlich war es ja so, dass er dann am Ende trotzdem rechtsradikale YouTuberInnen gefördert hat und so war das eben nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und das Interessante fand ich daran, dass er damals angegeben hat, an einem neuen Projekt zu arbeiten, das er finanziell maßgeblich unterstützt und auch mit, sagen wir mal, andersartigen Leistungen für diesen rechtsradikalen YouTuber. Beispielsweise hat er behauptet, dass er für dieses Projekt über seine Firma die Offshore-Serverstruktur stellen würde. Und er hat auch angegeben, dass er für dieses Projekt beispielsweise eine Webseite produzieren würde und solche Dinge eben. Also, dass das schon ein bisschen größer gedacht war. Und dieser rechtsradikale YouTuber, der hatte damals das Problem, dass ihm mutmaßlich Spenden weggebrochen sind, weil er von diversen Plattformen rausgekickt wurde, über die er davor Geld verdient hat. Also beispielsweise Patreon hatte diesen rechtsradikalen YouTuber, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, damals rausgeschmissen. Und so kam dann eben dieser Unterstützer auf den Plan und hat angefangen, dann irgendwelche anderen Zugänge zu suchen, um dort Geld reinzustecken. Der hat beispielsweise auch angegeben, dass er kurz nach dem Terroranschlag in Christchurch damals an Martin Sellner gespendet habe, einfach nur aus Protest dafür, dass Martin Sellner, der Kopf der österreichischen identitären Bewegung, damals in der Kritik stand, weil er durch den Attentäter Spenden erhalten haben soll. Und für ihn war das dann so ein Projekt, um sich zu profilieren. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil er hat selbst.
Wusste man was über den? War das ein Unternehmer oder was? Oder warum hatte der Geld um.
Also zu Beginn war nicht so viel bekannt, aber der hatte einige tausend Tweets verfasst über Monate hinweg und ich habe die dann irgendwann alle mal gesichert und durchgelesen und angefangen, mal Informationen zu sammeln, weil ich wollte wissen, wenn da jetzt wirklich so eine neue Plattform kommt, die meines Wissens, ich habe es dann irgendwann nicht mehr verfolgt, aber auch gar nicht erschienen ist, wenn so eine neue Plattform kommen sollte, wer steckt denn da hinten dran mit diesem vermeintlichen Internet-Mäzentum, wie er das selbst genannt hat. Ich habe dann jede Menge Hinweise gesammelt, die diese Person über sich selbst gegeben hat und die sozusagen zu einem Bild zusammengesetzt. Und letztendlich war das ein Unternehmer um die 40, irgendwo in Bayern hat er gelebt. Und zu Beginn war es nur sehr grob das Bild, das ich von ihm hatte, aber irgendwann hat er dann einen Fehler gemacht. Man wusste seine Identität nicht eigentlich, aber er hat dann irgendwann mal ein Foto getwittert von einem Bildschirm. Und auf diesem Bildschirm war Quellcode zu sehen von irgendeinem Programm oder irgendeiner Datenbank oder was auch immer. Jedenfalls stand dort drin irgendwo klein in diesem Quellcode einer Steueridentifikationsnummer. Und mit dieser Steueridentifikationsnummer konnte man letztendlich eine Firma in Innsbruck finden. Und im Umfeld dieser Firma habe ich dann eine Person gefunden, auf die diese ganzen anderen Daten, die er bereits über Monate hinweg stückchenweise über Twitter rausgelassen hatte, eben absolut zugetroffen haben. Es ging dann so weit, dass ich sogar verifizieren ließ, wann diese Firma aus Innsbruck beziehungsweise Leute aus dem Umfeld bei irgendeiner Messe waren. Und er selbst hatte dann auch wieder angegeben, dass er diese Messe besucht hat und so weiter. Es war letztendlich sicher, dass er die Person war.
Nice recherchiert. Wo war das Problem?
Ja, das Problem war letztendlich, obwohl ich am Ende ein genaues Bild davon hatte, wer dieser Mensch war, war es eben noch keine Geschichte. Es war halt nur eine Serie von Details. Es hatte keine größer gehende Bedeutung. Und jetzt hätte ich natürlich einfach diesen Mann outen können, wenn ich gewollt hätte, sozusagen als Unterstützer dieses rechtsradikalen YouTubers. Und das wäre vielleicht auch nicht komplett uninteressant gewesen, weil diese Person auch selbst noch eine interessante politische Geschichte hinten dran hatte, beispielsweise in verschiedenen Parteien oder in einer Partei aktiv war, aber verschiedene Parteien unterstützt hat, bis sie dann bei der